Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Für mich hat Backen einfach was Beruhigendes, ja. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder mal viel Stress habe oder so, dann ist es wirklich manchmal einfach, dass ich abends sage, ach, ich backe jetzt noch ein Brot.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genuss-Talk. Heute spreche ich mit Anil Kumar, Bäckermeister und Gründer von Teigtalente. Er gibt Backkurse in Berlin und nicht nur irgendwelche, sondern es geht einfach um Sauerteig. Denn er teilt dort nicht nur eben diesen, sondern das umfangreiche Wissen, das er hat, rund um Sauerteig und handgemachtes Brot. Und er bäckt sogar noch legendären Stollen. Darüber werden wir auch noch sprechen müssen, die dann entsprechend logischerweise zur Weihnachtszeit verkauft werden. Wir erfahren letzten Endes heute von Anil, wie Backen vom Handwerk zum Erlebnis wird, was Teilnehmer aus seinen Kursen mitnehmen können und warum gutes Brot mehr bedeutet als Mehl, Wasser und Salz. Hallo Anil, schön, dass du dabei bist.
Grüß dich, schön, dass ihr mich empfangt, auf jeden Fall. Danke dir.
Ja, Anil, bevor wir zu diesen ganzen legendären Stollen, Sauerteigen und so weiter kommen, interessiert mich als erstes, wie bist du denn überhaupt zum Bäckermeister geworden und was hat dich da bewegt, überhaupt so ein Handwerk zu lernen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich habe nämlich neben meiner, also da, wo ich aufgewachsen bin, nebendran oder nächster Nähe, sage ich mal so, war eine Bäckerei und mit dem Sohn dieser Bäckerei war ich in der Grundschule und der hat mich dann halt, wir waren befreundet, der hat mich immer wieder zum Spielen eingeladen, aber anstatt bei ihm zum Spielen bin ich immer in die Backstube gegangen und habe den Männern dort zugeguckt, wie sie Brot backen oder halt überhaupt backen. Und das hat sich dann wirklich hingezogen über Jahre, dass ich immer dort abgehangen bin und man durfte dort immer so nicht rumstehen. Also der Chef hat einen dann immer mit rangeholt. Am Anfang hat er uns gezeigt, wie man den Boden zusammenfegt und irgendwann durften wir dann halt auch an den Backtisch und da mal die ersten Teige in die Hand nehmen. Und bis ich dann als Jugendlicher war, habe ich da dann regelmäßig wirklich gejobbt, immer am Wochenende. Und so lag es eigentlich auch nahe, dass ich Bäcker lerne, auch wenn ich das, weiß ich noch, dass ich als Kind und Frühjugendlicher immer gesagt habe, ich werde nicht Bäcker. Aber so war es dann letzten Endes trotzdem. Ich habe dann mit 15 nämlich die Schule abgeschlossen und wusste danach nicht so richtig, was ich machen soll und habe dort immer noch gejobbt. Und der Chef hat dann immer zu mir gesagt, die Schule ist rum, du weißt ja nicht, was du danach machen sollst, mach doch die Ausbildung. Das liegt doch nahe. Und so bin ich dann wirklich Bäcker geworden.
Mhm. Man hört ja auch, dass du nicht aus Berlin kommst, auch wenn du jetzt in Berlin lebst. Ja. Wo war denn diese Bäckerei? Weil so viele Handwerksbäcker gibt es ja auch nicht mehr.
Genau, das war in Baden-Württemberg in der Nähe von Freiburg, noch weiter runter Richtung Schweizer Grenze im Dreiländereck Frankreich, Schweiz, Deutschland. In einer Kleinstadt, die nennt sich Mülheim. Da ist die Bäckerei, die gibt's auch immer noch.
Ja, und da hast du auch richtig handwerklich gelernt, wie man Brot herstellt, nehme ich an.
Genau. Also das war so eine klassische Handwerksbäckerei mit dem Laden direkt an der Backstube dran. Aber schon mit, wenn ich jetzt so zurückdenke, haben die schon ziemlichen Durchlauf gehabt. Also da waren ganz am Anfang auch mehrere Bäcker beschäftigt und auch ein Konditormeister. Und da war auch immer, also besonders am Wochenende, war da immer richtig Schlange draußen und ging richtig was ab. Aber hergestellt wurde alles so richtig von der Pike auf handwerklich, ja.
Ja, also auch schon mit Sauerteig dort gearbeitet oder das weniger?
Das weniger, die haben damals so mit getrockneten Sauerteigen gearbeitet und in Süddeutschland macht man auch viel so Weizenmischbrote, wo man nicht zwingend mit Sauerteig arbeitet. Sauerteig ist eher so im Roggenbereich üblich und das ist halt im Süden unten nicht so das Ding, sage ich mal, Roggenmischbrot. Und für das bisschen, was die dann gemacht haben, wurde einfach getrockneter Sauerteig eingesetzt.
Mhm. Was bedeutet denn für dich handwerkliche Herstellung von Brot und Backwaren?
Also, ja, das ist eine schwierige Frage, weil handwerklich hergestellt ist ja eigentlich schon, sagt der Name ja, dass es halt mit den Händen wirklich hergestellt wird anstatt von einer Maschine. Aber der Endverbraucher versteht ja eher darunter, dass der Handwerker auch mit cleanen Inhaltsstoffen arbeitet, also mit normalen Rohstoffen, ohne ohne Zusatzstoffe, sag ich mal. Und ich persönlich verstehe aber sehr gut, warum man solche Inhaltsstoffe in den großen Bäckereien verwendet oder auch in Handwerksbäckereien und verteufelt es auch nicht. Ja, für mich bedeutet handwerkliches Brot, ich als Bäcker oder auch als Konsument, erstmal muss es gut schmecken, muss eine schöne Kruste haben, muss eine schöne saftige Krume haben. Das ist für mich eigentlich ein gutes Brot. Und ob das jetzt handwerklich hergestellt wird oder aus einer Maschine kommt, das ist ehrlich gesagt mir persönlich gar nicht so wichtig.
Mhm. Wann kam jetzt so der Cut bei dir, dass du sagst, ja, Bäcker, schön und gut, vielleicht haben die dir auch die Arbeitszeiten nicht ganz so gepasst,
ja,
dass du morgens früh raus musstest. Aber was war dann so der letzten Endes der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich mache was ganz anderes. Ich gebe jetzt eben Brotbackkurse und hast dann Teigtalente gegründet.
Ja, da muss ich noch ein bisschen vielleicht den Zusammenhang erklären. Ich bin nämlich aus der Bäckerei, aus der klassischen Bäckerei bin ich dann irgendwann mal ausgestiegen. Also ich hatte dann schon einen Meistertitel und bin, man kann grob sagen, in die Beratung, sage ich immer, gegangen. Aber eigentlich war ich Vertriebsmitarbeiter für einen Backmittelhersteller. Ja, acht Jahre lang. Also ich habe tatsächlich auch diese andere Seite gesehen und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Aber da ging es an irgendeinem Punkt nicht mehr so richtig weiter. Da habe ich mich selber nicht mehr so richtig gesehen, immer nur ein Mitarbeiter zu sein, nicht gänzlich selbst entscheiden zu können, sondern schon immer Regeln folgen zu müssen, die anderen machen. Und halt auch, es war ja natürlich das Geschäft mit Backzusatzstoffen halt. Und es hat mir irgendwann einfach auch nicht mehr zugesagt. Und in Corona hat sich der Job auch sehr verändert, was mich so auf Gedanken gebracht hat, ich könnte ja was Eigenes machen. Und das Thema Backen im Haushalt wurde mir einfach immer wieder an mich rangetragen, von Freunden, von Bekannten, im weiteren Umfeld, gerade in Corona auch, habe ich das immer wieder gehört. Und ich habe dann auch zu Hause ein bisschen angefangen so zu backen. Das habe ich eigentlich die ganzen Jahre nie gemacht. Und habe mich dann auch so ein bisschen in der Hobbyszene, sage ich mal, rumgetrieben, über Facebook und irgendwelchen Foren und so. Und habe festgestellt, dass da sehr, sehr viel Halbwissen einfach über das ganze Thema Backen so ist, aber auch speziell über das Thema Sauerteig. Und jeder verkauft irgendwie seinen Weg als die totale Wahrheit. Und ich habe halt festgestellt, ein Anfänger, der noch nichts über das Thema weiß, der gibt schon auf, nur wegen der Vielfalt an Informationen, weil sie gar nicht wissen, wie sollen sie weitermachen oder wie sollen sie anfangen. Und ich habe mir gedacht, dieses Thema ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie da immer getan wird. Man kann das viel einfacher runterbrechen und Anfänger wirklich dahin bringen, ihr eigenes Brot mit Sauerteig auch wirklich zu backen. Und so hatte ich halt diese Idee und habe angefangen, nebenberuflich die voranzutreiben. Und als ich gemerkt habe, dass da wirklich eine Zielgruppe ist und dass da Leute sind, die da Bock drauf haben, habe ich halt an einem Punkt, wo ich auch gemerkt habe, okay, das kann wirklich funktionieren, habe ich gesagt, gut, jetzt muss ich mich aber Vollzeit darauf stürzen und habe dann relativ zügig meinen Job gekündigt und habe das einfach gemacht, so mit viel Risikofreudigkeit.
Ja, jetzt hast du ja gesagt, ne, Teilnehmer, gibt's denn so den typischen Teilnehmer? Mehr Frauen, mehr Männer oder gemischt?
Es ist tatsächlich sehr gemischt. Ich habe das sogar mal genau eruiert, also es waren irgendwie knappe 70% Frauen und der Rest dann Männer. Und ansonsten spaltet sich das so ein bisschen auf. Es gibt halt einerseits die Leute, die schon lange backen oder schon eine Weile backen und aufs nächste Level so wollen, dass sie dass sie keine so richtige Gleichmäßigkeit kriegen. Und da wollen sie vom Profi sehen, wie der das macht oder auch hören, woran kann es liegen, dass es bei ihnen halt nicht so gleichmäßig wird. Und dann gibt's die andere Riege, die noch nie gebacken haben und sich aber für Lebensmittel allgemein interessieren. Und und ganz oft Leute, die sich für Lebensmittel und Genuss interessieren, die sind dann oft auch interessiert an dem Herstellungsprozess und machen das so ein bisschen als Event, als Happening, ja, einen schönen Abend verbringen.
Wie läuft denn jetzt so ein typischer Backkurs bei Teig Dalende ab? Vom ersten Teig bis zur Verkostung oder wie geht es? Was darf man da bei dir erwarten?
Also, es ist immer, man kann schon sagen, vom ersten Brot bis zur Verkostung auf jeden Fall, aber es ist auch immer so ein bisschen mit Entertainment-Charakter, ne? Ich mache das, mir ist immer wichtig, dass das einen lockeren Charakter hat und dass es nicht so eine Schule ist, wo alle dastehen und mir nur zuhören, sondern da ist wirklich Hands-on-Veranstaltung, ja, wenn man da von Anfang an durchgeht, die begrüße ich die Leute, jeder kriegt ein Gläschen Wein in die Hand und ich stelle mich vor, ich erzähle allen, woher ich komme, was ich mache, warum ich das mache und warum ich auch der Richtige bin überhaupt, um ihnen das beizubringen und erzähle auch, wo ich berufstechnisch halt herkomme und so. Und dann wird das Thema Sauerteig, weil hauptsächlich sind die Kurse halt um das Thema Sauerteigbrot, dann wird das Thema Sauerteig erklärt und auseinandergenommen, warum Sauerteig, wie stellt man Sauerteig her und wie pflegt man den dann weiter. Und geht da auch immer schon auf Fragen ein, weil eigentlich kommt schon, wenn man das Thema Sauerteig anspricht, kommen direkt die ersten Fragen. Dann wird das durchgemacht und dann machen wir den ersten Teig, das erste Brot. Und da zeige ich den Leuten, da sind sie dann auch wirklich am Teig dabei. Jeder hat seinen Teig in der Hand dann. Und ich zeige denen, wie man den Teig dann formt, quasi rund macht, wie man ihn lang macht, wie man verschiedene Formen herstellt. Und dann muss der Teig ja garen, bis er gebacken wird. Und in der Zwischenzeit machen wir dann noch ein zweites Brot, was nochmal so ein paar andere Themen aufgreift. Ja, also steigert sich das quasi. Und ich erkläre dann auch alles immer über die Zutaten. Ja, also welches Mehl nimmt man, warum nimmt man die und wo sind die Unterschiede, worauf muss man achten. Es geht auch viel darum, warum man beim Backen immer eine gewisse Rezepttreue haben sollte und nicht wie beim Kochen mehr Freestyle macht. Und genau, und während wir den zweiten Teig dann machen oder nachdem wir den zweiten Teig auch wieder geformt haben, kommt dann der erste Teig in den Ofen. Da wird dann der komplette Backprozess besprochen, ne? Welche Temperaturen, warum und auch, was gibt es für Tricks, vor allem immer auch so, welche Tricks kann man zu Hause anwenden, damit man das, was Profis machen, halt imitieren kann, wenn man nicht die nötige Technik hat. Und ja, und dann kommt ja irgendwann das erste Brot aus dem Ofen und dann geht's eigentlich schon an die Verkostung. Da wird dann natürlich das Brot beurteilt, aber ich lasse den Leuten dann auch immer frei laufen, sag, esst es einfach mal und dann sagt selber, wie es euch schmeckt. Ja, und dazu gibt's halt eine Brotzeit mit Käse und Wurst. Und Getränke sind auch den ganzen Kurs lang da, ne? Und so bei der Verkostung wird dann auch noch ganz viel um dieses Thema gesprochen, ja, Fragen beantwortet, was die Leute so auf dem Herzen haben und so, genau. Da haben sie quasi den kompletten Backprozess, wie man es zu Hause machen würde, einmal beziehungsweise zweimal mit zwei Teigen mit mir durchgemacht und kriegen dann im Anschluss alles Brot, was gebacken wurde, dürfen sie mitnehmen, kriegen einen Sauerteiganstellgut mit und die Rezepte, wo die komplette Anleitung, genauso wie wir es gemacht haben, halt mit drin steht. Damit die wirklich in der Lage sind, auch wenn sie noch nie Brot oder Teig in der Hand hatten, dass sie wirklich theoretisch am nächsten Tag zu Hause ihr eigenes Brot backen können.
Also ein rundum sorglos Paket, so wie das klingt. Jetzt hast du eben ja auch gesagt, zwei unterschiedliche Gruppen. Eine Gruppe, die noch nie was mit Brot, Backen, Sauerteig zu tun hatte und andere, die sich da kontinuierlich weiterentwickeln wollen. Wie schwer oder wie einfach vielleicht auch, aber das kannst du auch gleich sagen, ist es denn überhaupt dann auch Einsteigern, solche schwierige Backschritte, Formschritte zu zeigen und woran scheitern denn die meisten Hobbybäcker?
Also für mir fällt es ehrlich gesagt relativ leicht, einem Totalanfänger, der wirklich noch nie Teig in der Hand hatte, das so beizubringen, dass der zu Hause sein eigenes Brot backen kann. Weil das war von Anfang an auch mein Thema. Das ist mir ganz wichtig, ja, dass man nicht in den Backkurs kommt und erschlagen wird von Informationen, sondern dass man da, dass jegliche Angst in einem genommen wird und dass man das einfach nachmachen kann. Und ich meine, ich war 15 Jahre auf dem Beruf und habe auch den ein oder anderen Lehrling ausgebildet. Deswegen kann ich schon die Techniken halt runterbrechen für einen Anfänger, ja. Und von dem her fällt mir das ziemlich leicht. Und wenn man jemanden hat, der einem das anleitet, dann ist auch nicht mehr ganz so schwer, ja. Weil es geht halt immer, finde ich, darum, man muss erstmal in der Lage sein, sein erstes Brot zu Hause zu backen und aus dem Ofen zu holen. Wenn man dann in die Perfektion geht, ja, dann, also wenn man das öfter macht und dann kann man mehr über Details reden und es auch komplett aufbauschen, das ganze Thema, und dann kann es unter Umständen sehr kompliziert werden. Aber darum geht es in den Kursen überhaupt nicht, sondern es geht halt echt darum, dem Anfänger das beizubringen. Und wie gesagt, wenn man das wirklich runterbricht, dann ist nicht mehr so kompliziert, dass der Anfänger das wirklich einfach da im Kurs nachmachen kann.
Mhm. Also versuchst du da einfach wirklich Schritt für Schritt vorzugehen und alle da auf dem Weg zum ersten Brot mitzunehmen. Aber was ist denn jetzt das Geheimnis von einem guten Sauerteig?
Das Geheimnis von einem guten Sauerteig? Ich würde sagen, einmal, also man muss die Basis, sage ich mal, das ist das Schwierigste, wie man das allererste Mal einen Sauerteig kriegt. Und da nehme ich auch gar kein Blatt vor den Mund, da sage ich auch meinen Teilnehmern immer, sich einen Sauerteig komplett aus Mehl und Wasser nur selber zu züchten, das ist ein Mordsschritt. Der dauert viele Tage und viel kann schiefgehen. Und deswegen gebe ich Ihnen ja von mir einen guten Sauerteig mit, den Sie dann weiter züchten müssen. Und da liegt eigentlich die Kunst, sag ich mal, ja. Wenn man einmal einen richtig guten Sauerteig hat, dann muss man den nur noch am Leben erhalten. Ja. Und diesen schwierigen Schritt zur Perfektion, den nehme ich den Leuten ja ab.
Der Sauerteig am Leben zu erhalten, das ist ja wahrscheinlich manchmal auch das, woran viele scheitern, oder?
Genau, ja. Weil da gibt's einfach viele Anleitungen im Internet, die es halt unnötig kompliziert machen. Ja, also da heißt dann, dass man alle 7 Tage so seinen Sauerteig füttern muss. Füttern heißt immer Mehl und Wasser hinzugeben und den zwischen 12 und 18 Stunden stehen lassen. Das ist eine Fütterung. Und das muss man alle 7 Tage laut diesen Anleitungen machen, damit der Sauerteig am Leben bleibt. Und das bedeutet aber auch, dass der Sauerteig, wenn man das macht, alle 7 Tage, dass der immer mehr wird. Das heißt, im Kühlschrank wird er immer mehr und immer mehr, wenn man nicht regelmäßig backt. Und jetzt machen das Leute, weil sie total stolz natürlich auf den Sauerteig sind. Und jetzt gehen sie in Urlaub. Was machen sie denn dann? Ja, wenn sie 2 oder 3 Wochen in Urlaub gehen, können sie nicht alle 7 Tage füttern. Und ich verstehe schon, woher das kommt, ja, die Information, dass man alle 7 Tage den füttern soll, aber ich sag zu meinen Teilnehmern immer als Anfänger, vergiss das, füttert nicht alle 7 Tage. Der bleibt auch so am Leben. Die Sauerteigbakterien wirklich zu töten, sage ich mal, das dauert ewig. Also ich habe meine Sauerteige teilweise Monate im Kühlschrank stehen und da passiert überhaupt nichts, ja. Das heißt auch, dieses am Leben erhalten, ja, ich habe gesagt, die müssen ihn eigentlich nur noch am Leben erhalten, aber auch das ist keine große Kunst, ja. Und das ist halt das, was es, also für, so sehe ich das zumindest, was die Kurse auch so unterscheidet von vielem, was ich sehe in YouTube-Videos und auch in anderen Kursen gesehen habe, dieses große Mysterium um den Sauerteig. So ein Riesenmysterium ist dann nicht, wenn man es auf die Basis runterbricht. Und mit der Basis kommt man auch erstmal ziemlich weit.
Du hast ja jetzt keine eigene Bäckerei. Wo finden denn deine Backkurse statt?
Die Backkurse sind in Berlin, im Stadtteil Lichtenberg, in einer Bäckerei, die ich aus meiner früheren Berufung als Berater noch kenne. Also die waren ein Kunde von mir und ich habe 8 Jahre mit denen zusammengearbeitet und die haben mir erlaubt, die Kurse bei ihnen zu machen, beziehungsweise, dass ich mich bei ihnen einmieten darf in der Zeit, wo bei denen halt nichts los ist oder wo halt nicht gebacken wird. Ja.
Ja. Regelmäßige Abstände, wo deine Kurse dann auch stattfinden. Gibt's dann da auch so Aufbaukurse, dass ich quasi, wenn ich mal einen Einstiegskurs gemacht habe, dann mich da auch irgendwie inhaltlich und natürlich fachlich irgendwie weiterentwickeln kann als Hobbybäcker?
Ja, also die Kurse, die sind fast jeden Freitag und manchmal auch montags. Also so, sag ich mal, zwischen 3 und 6 Kursen pro Monat finden statt, immer. Und Aufbaukurse in dem Sinne würde ich sagen eher nicht, weil die die Kurse richten sich ja, also die Kurse sind ja immer gemischt, hatte ich ja anfangs gesagt. Und ich setze nicht darauf, dass die Leute quasi einmal die Basis lernen vom Sauerteig backen und dann geht's in ein komplexeres Thema, sondern eher etwas dazulernen, ein anderes Thema. Ja, wenn zum Beispiel es gibt Kurse, da geht's nur man kann sagen, der Basiskurs, da backt man Roggenmischbrote und man hat halt Weizenmehle überhaupt nicht in der Hand, aber Weizenbrote sind ganz anders zu handhaben als Roggenbrote. Und so gibt's halt verschiedene Themen, genauso wie das Thema Vollkorn. Das muss man auch halt, also es gibt einfach Tricks, wie man Vollkornmehl dann bearbeiten kann, dass das Brot besser saftig wird und länger frisch hält und so, was man gerade im Vollkornbereich halt braucht. Und so gibt's immer extra Themengebiete, wo immer das Thema Sauerteig mit einer Rolle spielt, aber dann speziell auf die einzelnen Themengebiete eingegangen
wird. Mhm. Und gibt's da immer vielleicht auch irgendwie so eine Technik oder ein Rezept, das in deinen Kursen immer wieder für Aha-Momente bei den Teilnehmenden führt?
Ja, auf jeden Fall. Das war auch ein Rezept, was in meiner ganzen Beratungstätigkeit mich begleitet hat, was ich einfach total cool fand. Das ist ein Kürbiskernbrot, was ja allgemein erstmal nichts Besonderes ist. Aber die Besonderheit da ist, dass man Kürbiskernöl hinzusetzt, was man einfach auch in Bäckereien super, super selten sieht oder so gut wie nie sieht. Ja. Und es sorgt einerseits dafür, dass man einen extrem nussigen Geschmack ins Brot kriegt, den man über Kürbiskerne alleine nie reinkriegen würde, weil das Kürbiskernöl einfach viel intensiver ist. Und zusätzlich gibt es Kürbiskernöl ist ja sehr dunkelgrün und es gibt natürlich einen Farbton an die Krume des Brotes ab. Und so hat man halt, wenn man das Brot anschneidet, nicht giftgrün, aber so einen leicht grünlichen Touch, was an jedem Frühstückstisch auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass die Leute sich fragen, Mensch, wo kommt das denn her? Oder halt beeindruckt sind, ja, weil sowas sieht man auf jeden Fall nicht alle Tage.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Muss ich mal gucken, ob es das irgendwo gibt. Ansonsten muss ich doch wohl entsprechend den Kurs bei dir besuchen, um dieses Brot zu backen. Wenn du da diese Kurse gibst, brauchst du ja auch jede Menge Sauerteig, den du dann regelmäßig pflegst, vermehrst und so weiter und so fort ansetzt. Hast du da eigentlich auch jetzt noch Lust, privat zu backen mit diesen Sauerteigen? Oder denkst du, nee, ich kaufe mir mein Brot bei einem guten Bäcker?
Ich kaufe nie Brot. Also schon sehr lange habe ich kein Brot mehr gekauft. Ich backe immer noch zu Hause. Also ich habe ja sowieso wöchentlich diese Kurse. Und da kann ich mir auch Brot mitnehmen und es einfrieren. Aber ich backe immer noch trotzdem zu Hause, weil für mich, auch wenn ich selber gar nicht mehr täglich Brot esse, aber für mich hat Backen einfach was Beruhigendes, ja. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder mal viel Stress habe oder so, dann ist wirklich manchmal einfach, dass ich abends sage, ach, ich backe jetzt noch ein Brot, manchmal auch gar nicht mit Sauerteig, weil den müsste ich ja vorher angesetzt haben. Aber manchmal geht es darum, Rezepte zu testen, aber manchmal geht es auch einfach um Entspannung und um das Erlebnis zu haben, wenn du die ganze Wohnung riecht nach Brot, du holst das Brot aus dem Ofen. Das ist einfach immer ein richtig, richtig geiles Gefühl, ja, wenn das Brot dann knackt und knuspert. Und deswegen backe ich immer noch relativ regelmäßig zu Hause, ja.
Ja, wenn es Richtung Weihnachten geht, dann gibt's ja was ganz Besonderes bei dir. Ich habe es eingangs ja auch gesagt, legendärer Stollen. Wir hatten schon mal ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, wie das alles anfing, wo es sich jetzt hinentwickelt. Und ja, deswegen muss man natürlich auch über diese Stollen sprechen, was ja für Berlin jetzt auch nicht typisch ist, dass es da, klar gibt's da Stollen, aber ne, wenn man so richtige Weihnachtsstollen, dann denkt man eher an andere Regionen in Deutschland, ne? Aber ja, erzähl doch mal ein bisschen, was es mit diesem Stollen da auf sich hat.
Ja. Das ist genau richtig, was du sagst, dass es in der Dresdner Region, das ist ja so der bekannteste Stollen, sag ich mal. Und im Endeffekt haben die Dresdner sich halt was schützen lassen, namentlich auf ihre Region bezogen, was ein bestimmtes Rezept beinhaltet. Aber nach dem Rezept gehen ganz viele Bäcker auch, nur dass man es nicht so nennen darf. Und ich habe in meiner Beratungstätigkeit immer im Winter, hatten wir ja auch mit dem Thema Stollen zu tun und ich habe einfach sehr, sehr oft gehört, ja, der Stollenabsatz ist eh rückläufig, die jungen Leute wollen das alle nicht mehr essen Und ja, und dann ist es halt ein Saisongebäck, muss man sagen, wo viele Bäckereien das einfach stiefmütterlich behandeln, so, ja. Und ich hatte, weil ich es selber auch total gerne Stollen, und ich habe mir das einfach oft angehört, wo die Problematiken liegen, habe auch mit Leuten aus meinem Umfeld gesprochen, warum man Stollen nicht mag. Und immer wieder kamen eigentlich so die gleichen Themen auf, ja. Eine Stolle wäre gefühlt zu trocken, da sind zu viele Früchte drin, also Rosinen und Zitronat und so, weil das für viele zu gummig ist und so. Und ich hatte mich dann mit dem Thema beschäftigt, halt eigentlich für Kunden von mir, ja, und habe diese Stollen einfach in der Rezeptur verändert, in der Herstellungsweise ein bisschen verändert und Techniken angepasst, dass die Stolle von ihrer Struktur her sich einfach so verändert, dass es die Dinge, die Leute bemängeln, halt einfach Abhilfe dafür schafft, sozusagen, ja. Und hatte die immer so nebenberuflich so ein bisschen verkauft. Und das ist halt gewachsen und gewachsen. Und jetzt, wo ich mit Teigtalente selbstständig bin, lag es natürlich nahe, dass ich die darüber auch verkaufe und dass ich auch letztes Jahr im Winter einen Backkurs auch gemacht habe mit Stollen. Und ich habe halt immer so ab Oktober gebe ich dann immer nach der Brotverkostung gebe ich so Stollen so als Dessert auch, ja, schneid den auf und gib den Leuten. Und immer in den Kursen haben die Leute halt auch gefragt, wo kann man den kaufen? Also ich hatte eigentlich keine andere Wahl, außer den zu verkaufen, so, ja. Und das hat sich einfach so ein bisschen hochgeschaukelt, sage ich mal. Ich habe die aus meinem Kofferraum so ein bisschen verkauft und halt in den Kursen. Und habe dann tatsächlich letztes Jahr halt 500 Stollen produzieren müssen, alle auf Vorbestellung. Und habe dann bin natürlich da auch total an meine Grenzen gekommen. Und jetzt gar nicht vom Produzieren her, sondern von der Logistik her, was da alles dranhängt. Ja, wie transportiert man 500 Stollen? Wo lagert man sie? Wie bringt man 500 Stollen zu einzelnen Kunden? Und deswegen hatte ich mich dann dafür entschieden. Letztes Jahr habe ich mich gefragt, okay, will ich das nochmal so machen? Lass ich es sein oder mache ich es größer? Und dann habe ich gesagt, okay, es muss größer gemacht werden auf jeden Fall. Und so ist halt dieses Sidequest sozusagen entstanden, woraus jetzt gerade, also das ist bei mir wieder das jetzt gerade in der Zeit total aktuell, wo ich mich ganz viel um diese ganze Stollensache kümmere.
Das heißt, man muss bei dir vorbestellen, dann kriegt man auch einen Stollen. Kriegt man den nur in Berlin oder kann man den sich auch irgendwo hinschicken lassen? Ich habe ja jetzt nicht nur Berliner Hörerinnen und Hörer, sondern vielleicht hat ja jemand jetzt einen irgendwie Lust gekriegt, so ein Hipsterstollen aus Berlin
ja
für Weihnachten zu kaufen.
Ja, voll. Wir versenden den deutschlandweit. Auf jeden Fall. Also das ist überhaupt kein Problem. Das war auch die große Veränderung in der ganzen Struktur. Letztes Jahr habe ich die selber ausgeliefert. Dieses Jahr musste das anders sein. Und da gibt es einen Online-Shop, worüber man die bestellen kann. Und dann werden die einfach mit der Post geliefert. Wir liefern ab 1. Dezember. Man kann die jetzt schon vorbestellen und ab 1. Dezember, also wenn man dann bestellt, dann geht es halt immer zeitnah dann raus, ne? Und dann hat es den normalen Postweg, wo man dann halt 3, 4, 5 Tage mit einrechnen muss, bis man die Stolle dann kriegt.
Ja. Ist das irgendwie ein besonderes Rezept? Irgendwie was Geheimes drin als geheime Zutat oder eigentlich ganz klassisch?
Es ist schon angelehnt an ein Dresdner Stollenrezept. Also der Dresdner Stollen, der folgt Leitlinien, das ist in der Bäckerei, das sind wie Gesetze, kann man sagen, wo Inhaltsstoffe beschrieben sind, Anteile der Inhaltsstoffe. Und die Dresdner Stolle hat halt solche Leitsätze, ja, und mein Rezept folgt diesen Leitsätzen, aber ich habe in der Herstellungsweise einfach ein paar Sachen verändert, zum Beispiel, das sind keine riesen Geheimnisse, ja, aber die Früchte sind lange eingeweicht, so dass sie halt eben weich werden, ja, und ich habe Parameter im ganzen Backprozess verändert, dass sie halt extrem saftig bleibt und dass sie in der Struktur eher kuchig wird als eben dieses klassische, traditionelle, was man vom Stollen kennt. Und daher verbindet es so ein bisschen traditionelles Rezept mit modernen Techniken für den, ja, nicht nur für den jungen Gaumen, aber auf jeden Fall für die heutige Zielgruppe. Das ist schon so, dass sich da vieles verändert hat.
Ja, also sind das tatsächlich dann wieder junge Leute, die dann deine Stollen kaufen.
Ja, aber auch, weißt, es ist schon so, Also ich habe ja mit vielen so meinen Kunden, Leuten, die die Stolle kaufen, auch seit Jahren immer wieder kommen und die Stolle kaufen. Die habe ich ja auch immer gefragt, weil das am Anfang für mich auch so ein bisschen verwunderlich war, dass da so eine starke Nachfrage ist. Und mir wurde halt schon immer wieder das halt gesagt, ja, dass die so ultrasaftig ist, dass man halt überhaupt kein trockenes Gefühl hat, was natürlich als Profi sage ich, dass eine gute Stolle muss das ja vorweisen. Eine gute Stolle muss total saftig sein. Aber die Erfahrung zeigt halt schon, dass das ganz oft so ist, dass Stollen einfach total trocken sind, ja, und die Früchte da drin sich anfühlen wie Gummi. Und dann will man das einfach nicht essen, ja. Und so sind schon auch alle Altersgruppen eigentlich, die Stolle total mögen, auf jeden Fall.
Also ein bisschen neu interpretiert, sage ich jetzt mal, ja. Ein bisschen was verändert, aber trotzdem handwerklich immer noch quasi auf den Spuren des Christstollens aus Dresden.
Ja.
Hast du denn jetzt auch gemerkt, nicht nur, dass plötzlich auch junge Leute noch mal mehr Stollen essen, sondern dass auch das Thema Brotbacken, auch gerade mit Sauerteig, eben in den letzten Jahren ja super stark nachgefragt ist und dass man dann eben auch, das ist ja wahrscheinlich bei dir, gucken muss, dass man Platz im Kurs bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema zieht sich schon durch alle Altersgruppen durch, auf jeden Fall. Weil was ich schon merke, auch in den Gesprächen, in den Kursen, Inhaltsstoffe, Transparenz wird einfach immer wichtiger, ja. Da gehen viele wieder so back to the roots. Man hinterfragt viel mehr. Einerseits, man hinterfragt Werbeversprechen. Andererseits hinterfragt man eben Inhaltsstoffe. Was gibt man seinem Körper da wirklich? Und immer mehr Leute, auch wenn sie nicht selber backen wollen, aber sie wollen verstehen, was da passiert. Und ich habe so das Gefühl, dass auch das Respekt für das Handwerk einfach wieder so zurückkommt, ja.
Mhm. Ja, wer jetzt Lust hat, bei dir einen Backkurs in Berlin zu besuchen, der kann das unter teigtalente.de ja buchen. Und du hast mir auch noch vorher geflüstert, dass du was Spezielles im Gepäck hast.
Ja, genau. Genau, die Tickets kann man einfach buchen. Alle Kurse, die ich habe, die sind immer online zur Verfügung und auch ganz einfach mit ein paar wenigen Klicks buchbar dort die Tickets. Und ich habe für alle Hörer von dem Podcast einen Rabattcode eingerichtet, der heißt einfach Genuss10, also Genuss mit 2S und einfach 10. Das heißt, bei der Buchung kann man einen Code eingeben, findet man sofort, einfach Genuss10 eingeben und dann kriegt man 10% Rabatt noch auf die Tickets und der Rabattcode bleibt auch erhalten. Also egal, wann der Podcast gehört wird, dieser Code steht fest auf jeden Fall.
Also, das ist doch mal was Wunderbares und was Schönes. Ich denke, auf alle Fälle hat jetzt der eine oder die andere auch Lust bekommen, nicht nur bei dir zu backen, sondern auch sicherlich den Stollen zu bestellen. Ich werde mir das auch mal ganz genau überlegen und ich glaube, man muss relativ schnell sein, wenn da die Nachfrage so groß ist. Ich würde mir so einen Hipster-Stollen kommen lassen. Und ich sag dir herzlichen Dank, Anil, für ja diese Einblicke, was du auf deinem Weg vom Bäcker hin zum Kursleiter so alles erlebt hast und was du machst. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich da hattet und alles Gute, wa?
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.